verwechselt.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Stunde Stoffwechsel an diesem Mittwoch, dem 21. Februar 2018. An Ton und Technik begrüßt euch Carsten Strieper. Wir blicken wieder nach Berlin zur Berlinale, wo unser Reporter Chris Belay und Daniel Eldridge sind heute wieder mit den neuesten Filmen. Bleibt dran. Ihr hört wieder das Neueste zur Berlinale, wo gerade unsere beiden Reporter Chris Belay und Daniel Eldridge vor Ort sind. Am Anfang hören wir einen winzigen Ausschnitt aus dem Trailer zu Green Fog und der Beitrag endet mit einem kurzen dramatischen Musik, die ebenfalls aus dem Trailer ist. Viel Spaß!
Gestern Abend konnte ein besonderer Film seine Premiere in der Sektion Forum feiern. The Green Fog von Guy Maddin. Die Ursuppe aller Metafilme. Starring beinahe sämtliche Filme und TV-Serien, die in San Francisco gedreht wurden. Introducing Der grüne Nebel. Guy Maddin, der Spezialist für das Obskure und Bizarre, liefert uns mehrere Filme in einem. Zunächst ist es die Liebeserklärung an die Filmstadt San Francisco. Der Reigen an Filmzitaten kennt keine Unterschiede zwischen qualitativen Höhen und Tiefen. So reiht sich eine Szene aus einem Film Noir mit Joan Crawford nahtlos an einen Actionstreifen mit Chuck Norris. Doch die Aneinanderreihung entspricht durchaus einem strengen formalen Konzept. Die Komposition der Filmszenen ist eine Rekonstruktion wie auch Dekonstruktion von Alfred Hitchcocks Vertigo. Jede Einstellung aus Vertigo ist ersetzt worden durch eine entsprechende Einstellung aus dem Filmkosmos um San Francisco. Das ästhetische Format lotet die Höhen und Tiefen filmischer Darstellungskunst aus. In Erscheinung treten statt James Stewart und Kim Novak alle möglichen anderen Film- und Serienfiguren, die man kennt oder auch nicht. So natürlich auch Carl Malden und Michael Douglas aus den Straßen von San Francisco. Dieser darf sogar in einer amüsanten Brechung der Erzählstruktur sich selbst auf der Leinwand in Basic Instinct erblicken.
Well, you look good, Mike. You ever thought about going into showbiz?
Lautet der passende Kommentar. Nicht, dass das wichtig wäre. Douglas hat Glück, denn die meisten Dialoge der Filmfragmente hat Guy Maddin einfach herausgeschnitten, sodass wir nur die Gesichter und ihr sonderbares Mienenspiel sehen. Mit einigen Ausnahmen klingen die meisten Dialogszenen dann folgendermaßen. Doch eine pure Aneinanderreihung von Miniaturfragmenten wäre zu banal. Es zieht sich ein roter Faden durch die Handlung. Oder vielleicht sollte ich sagen, ein grüner Faden. Wie herabgestiegen aus der Erzählebene jenseits der Diegese, taucht ein geheimnisvoller grüner Nebel auf, der das Unzusammenhängende miteinander verbindet und gleichzeitig eine eigene, unerklärliche Parallelwelt kreiert. Der zweite grüne Faden, der an die Stelle der Dialoge tritt, ist der Soundtrack von Jacob Garczyk, der vom Kammermusikensemble Kronos Quartett gespielt wird, welches übrigens auch eine Institution der Stadt San Francisco ist. The Green Fog ist kein Meisterwerk. Es fehlen die Maddin-typische Faszination eines skurrilen Drehbuchs seiner Langspielfilme und seine liebgewonnene Muse, Louis Negin, der wohl anscheinend niemals in einem Film mitgespielt hat, der in San Francisco gedreht wurde. Doch allen cineastischen Liebhabern von Metafilmen sei dieses Werk wärmstens empfohlen. Nicht zuletzt, um das wahre Geheimnis von Chuck Norris zu ergründen, dessen extrem ausgeprägte ausdrucksstarke Reglosigkeit der Gesichtszüge selbst die Unnahbarkeit von Kim Novak noch in den Schatten stellt.
Soweit Daniel Eldridge als Reporter vor Ort bei der Berlinale. Wir hören gleich noch einen weiteren Beitrag von meinem Kollegen Chris Belay. Vorher hört ihr Musik Ruang Bin mit Shades of Man. Und wir blicken wieder nach Berlin. Auch heute am siebten Tag gibt es wieder unseren täglichen Berlinale-Bericht von unserem Reporter und Stoffwechsel-Mitarbeiter Chris Belay. Heute unter anderem mit einem Film von der Jugendsektion 14+.
Hallo vom Tag 7 der internationalen Filmfestspiele in Berlin. Ich habe heute einige Filme, die ich vorstellen möchte und starte mit der Perspektive deutsches Kino. Da hatte gestern der Film Draußen seine Premiere. Es ist ein Dokumentarfilm oder wie man hier so schön auf der Berlinale sagt, er hat eine dokumentarische Form, weil es mittlerweile so unterschiedliche Dokumentarfilmformen gibt. Gedreht wurde der von Johanna Sunder-Plassmann und Tama Tobias Macht. Sie haben ihn dieses Jahr fertiggestellt, den Film, und in ihrem Film porträtieren sie obdachlose Menschen, die auf der Straße leben. Sie werden in den Mittelpunkt des Films gestellt, das heißt, die Kamera begleitet sie, manchmal ab dem Moment, wo sie morgens aufstehen, so ihre Sachen zurechtrichten, wo sie unter der Brücke oder an dem Platz, an dem sie übernachten, ihren Platz sauber machen, ihren Platz zurechtmachen für den Tag, ihre Sachen zusammenpacken, sich waschen, umziehen und anderes mehr. Die Kamera begleitet sie in vielen intimen Momenten in diesem Bereich und verleiht ihnen dadurch erstmal so ein bisschen Gesicht. Mehr Tiefe bekommt das Ganze dadurch, dass die Protagonisten in dem Film über sich erzählen können und dürfen und wir auf die Art und Weise als Publikum einen Einblick bekommen in ihre Geschichten, in ihr Leben, in das, was sie vielleicht auch auf die Straße gebracht hat, was sie selber erzählen, warum sie auf der Straße unterwegs sind, warum sie nicht in den in Anführungszeichen normalen Strukturen unserer Gesellschaft leben wollen, sondern sich dieses Leben gewählt haben oder in dieses Leben gedrängt wurden, auch indem sie jetzt da im Film porträtiert werden. Das Ganze ist filmisch sehr interessant umgesetzt. Zum einen natürlich, weil die Personen so im Mittelpunkt stehen und die Dinge, die Objekte, die für sie wichtig sind. Also einer der Obdachlosen ist zum Beispiel Elvis-Fan. Er zeigt seine Schätze, seine Karten, die er von Elvis hat, Postkarten, Plakate und anderes mehr, Dinge, die ihn an die Musik erinnern, oder ein anderer zeigt, wie er eben, was er für Werkzeuge hat, dass er draußen im Freien übernachten und überleben kann, sich schnell ein Zelt machen kann. Die Kamera begleitet das Ganze auch sehr unaufgeregt, wenn so ein Nachtlager vorbereitet wird hier draußen und die Leute erzählen, wo sie schon überall waren. Man bekommt Einblick in zum Beispiel so ein Tagebuch, wo jemand minutiös festgehalten hat, an welchen Orten er in Deutschland und in Europa und auch sonst auf der Welt schon war, in welchen Städten und Plätzen er übernachtet hat und wo er unterwegs war. Und ja, diese Menschen bekommen immer mehr Tiefe, die Leute, die hier auf der Straße leben, und das schafft auch der Film. Die Kamera, wie gesagt, begleitet das Ganze. Und was ich eben auch faszinierend fand, ist, wie so einzelne Objekte, die wichtig sind, das Rasiermesser und Ähnliches, dass man hat die Werkzeuge, wie die dann auch von der Kamera in den Mittelpunkt gestellt werden, auch so aus einer bisschen Distanz beobachtet wird, wie das Zelt aufgeschlagen wird, wie eingepackt wird, aufgeräumt wird etc. Also ein Film, der die Protagonisten in ihrem Leben darstellt und ich glaube auch ihnen auf jeden Fall gerecht wird. Es ist eine sehr gute Doku, ohne große Überraschungen, gut gemacht und wird hier auch noch mehrfach gezeigt auf der Berlinale. Wie gesagt, Perspektive deutsches Kino, der Film Draußen. In der Sektion Forum auf der Berlinale habe ich gestern den Film An Elephant Sitting Still angeguckt, eine Produktion aus der Volksrepublik China vom Regisseur Hu Bo. Das war bisher mein längster Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe, mit seinen gut 230 Filmminuten, die übrigens zwischendurch keine Minute lang langweilig werden. Es gibt zwar viele lange Szenen, das heißt, es wird hier nicht ständig geschnitten, erst wenn wieder zu einem der anderen Darsteller übergegangen wird in eine andere Szene. Die Darstellerinnen und Darsteller werden also immer lange begleitet, müssen dann auch entsprechend an der richtigen Stelle stehen, damit die nächste Szene weitergehen kann und die Kamera dem Ganzen wie ja, so ein Verfolger, der dabei ist, wirklich folgen kann von Geschichte zu Geschichte. Was erzählt wird, ist hauptsächlich die Geschichte von Schülerinnen und Schülern, die irgendwie auf jeden Fall ihre Probleme haben. Hier wird was geklaut, da wird jemand gedemütigt, es gibt Mobbing etc. Und viele von ihnen haben irgendwie keine Zukunftsperspektive, also irgendwie keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es wirkt alles so ein bisschen depressiv. Dann erfahren sie auch noch, dass ihre Schule geschlossen werden soll, dass sie dann alle sich quasi selber eine neue Schule suchen müssen, an der sie ihren Abschluss machen können, weil ihre Schule ebenso eine der schlechtesten im Landesdurchschnitt ist, mit den meisten Vorkommnissen, negativen etc. Und es werden auch die Geschichten ihrer Familien erzählt, die Verantwortung, die sie übernehmen in ihren Familien oder eben auch nicht übernehmen, wie kommuniziert wird innerhalb der Familie. Es gibt Menschen, die ja mit ihrem Leben nicht zurechtkommen und das dann auch gewaltsam beenden. Es gibt dann einen Sturz aus einem Hochhaus und jemand, der eigentlich dafür verantwortlich ist, jemanden quasi so in die Verzweiflung getrieben zu haben, dass er keine andere Lösung mehr sieht, als sich umzubringen, beobachtet das auch einfach nur und unternimmt gar nichts dagegen, akzeptiert das auf seine Art und Weise. Und es gibt eigentlich, und da begleitet der Film einen hin, und das führt zu immer mehr Ereignissen, die sich steigern und steigern und steigern, so eine Spirale, dass ein Schüler eben jemanden in einer gewaltsamen Reaktion von der Treppe schubst, der dann im Krankenhaus landet, und dessen Bruder verfolgt ihn dann, und der gilt als einer der ja doch sehr gewalttätigen Menschen, der ihn wahrscheinlich nicht nur zusammenschlagen wird, sondern auch andere Dinge tun wird und auch die Familie bedroht von ihm, und deswegen flieht er ganz einfach, der Schüler, und versucht, in eine andere Stadt zu kommen. Dabei wird er unterstützt von seiner in Anführungszeichen Freundin, die wiederum auch im Film gut porträtiert wird, ihre eigenen Probleme hat und mit einem der Lehrer eine Beziehung hat. Und dann gibt es noch einen Freund, der ständig gemobbt wird, und auch der spielt eine wichtige Rolle in dem Film, weil der zur Eskalation der Gewalt dann später beitragen wird. Das Ganze wird wirklich in diesen 230 Filmminuten in den ersten 2,5 Stunden intensiv aufgebaut. Und dann gibt es eine halbe Stunde, wo das Ganze ausbricht, mit Verfolgung, mit jeder Menge Gewalt etc., bevor dann so in den letzten 30 Filmminuten der Film wieder so ein bisschen Ruhe gewinnt. Denn es gibt so eine Legende, die Legende über die nordchinesische Stadt Mansuli, und da soll es einen Elefanten geben, der einfach nur da sitzt und die Welt um sich herum ignoriert. Und das wird zu so einer Idee von diesen Hauptdarstellern in dem Film, die auch immer wieder kommuniziert wird. Man will diesen Elefanten sehen, der einfach so diese Gesellschaft, alles um sich herum, was sie ja auch hassen und was sie in ihrem Leben nervt, ignoriert und einfach nur da sitzt und die Welt an sich vorbeiziehen lässt. Und irgendwie ist eben diese Stadt so das Ziel, wo sie hinwollen. Und die Frage ist, wollen wir da wirklich hin und ist das die richtige Lösung? Ich fand es wirklich faszinierend, diesen Film anzugucken. Ich habe schon gesagt, was der Film schafft, ist durch die vielen Hochhäuser, durch die Situation, in der die Leute sind, durch die gesellschaftliche Position, in der sie wirklich gefangen zu sein scheinen, eben nach unten treten, nach oben buckeln, oder wenn jemand dann stärker ist, dann macht man alles, was der oder die sagt, und lässt sich da entsprechend demütigen etc. Und man lässt sich von anderen mobben, man schaltet auch keine Polizei und keine Lehrkräfte ein, alles wird immer versucht, so unterm Tisch zu halten oder auf andere Art und Weise zu regeln, dass eben alle offiziellen Stellen außen vor bleiben. Und dieser sitzende Elefant ist eigentlich das, was alles verbindet. Mich hat das durchaus fasziniert, und wie gesagt, diese 230 Filmminuten fand ich durchaus sinnvoll investiert. Der Film An Elephant Sitting Still zu sehen in der Reihe Forum läuft nur noch einmal hier auf der Berlinale. Und damit bin ich schon bei meinem letzten Film für heute. Der lief in der Generation 14+, hatte hier schon seine Premiere, kommt aus Dänemark und trägt den Titel Denmark, stammt von Kaspar Rune Larsen, ist sein Erstlingswerk. Das heißt, er hat den quasi als Abschlussfilm nach der Filmhochschule gedreht und hat seine Darsteller über einen längeren Zeitraum gecastet, hat sie über einen besonderen Castingprozess gefunden, denn er wollte eben Leute, die nicht einfach nur Schauspielern, sondern die auch so bestimmte Situationen im Leben darstellen können. Also es musste jemand skaten können, Party machen können, sich offen bewegen, auch in seiner Nacktheit, wenn es Bettszenen gibt etc. Und es gibt in dem Film eine Geschichte von einem jungen Erwachsenen und einer Jugendlichen, die Josephine, die kommt zu ihm als Typ, nachdem sie mal auf einer Party war, und sagt, übrigens, ich bin schwanger und das Kind ist von dir. Und dann sieht man, die kannten sich vorher nicht großartig. Ne? Sie hatte auch zwischendurch sozusagen mal mit ihm Sex. Das bekommt man im Film auch mit. Er macht dann so einen Prozess durch, der Film und auch die Hauptdarsteller, dass die beiden sich annähern aneinander, dass die beiden zusammenfinden, wo es dann also nicht mehr darum geht, ja, lass mal abtreiben und so, mach das Kind weg und was soll das überhaupt etc., sondern das Ganze bekommt so andere Momente und es gibt noch einen besonderen Moment, wenn sie dann nämlich offenbart, dass das Kind gar nicht von ihm ist und er eigentlich schon mit ihr so drauf eingestellt ist, dass es dieses Kind gibt. Und jetzt haben sich die beiden aber schon so aneinander angenähert, plötzlich sind sie wieder auseinander. Es geht dann auch noch weiter, es gibt nicht unbedingt so ein Happy End in dem Film, sowas Typisches, aber was der Film sehr gut macht, ist ein realistisches Porträt zu zeichnen von diesen jungen Leuten, die hier unterwegs sind, ihr Leben führen, Party machen, hier sich mit Jobs über Wasser halten. Also der Hauptdarsteller ist unterwegs und betreut Jugendliche mit Behinderungen oder junge Erwachsene mit Behinderungen, mit denen ist er unterwegs und verdient auf die Art und Weise sein Geld. Und er ist der Norge und sie ist die Josephine. Sie ist tatsächlich eine Schülerin noch. Irgendwie ist es ein faszinierendes Porträt einer Jugend in Dänemark. Der Film ist auch, mein schönstes Lieblingswort auf der Berlinale ist jetzt mal unaufgeregt. Das heißt, er zeichnet wirklich so die Leute im Porträt, ist so beim Skateboardfahren und so mit dabei, begleitet sie, wenn sie auf der Straße sitzen, sich unterhalten, was trinken, was kiffen, Party machen, Sex haben und eben auch, wenn sie ihre Probleme lösen und zeigt, wie sie miteinander kommunizieren. Und ich finde das auf eine sehr spannende Art und Weise. Ich hatte die Gelegenheit, mit Kaspar Rune Larsen und mit zwei seiner Hauptdarsteller ein Gespräch zu führen. Leider war die Hauptdarstellerin der Josephine nicht da. Die ist tatsächlich die bekannteste aus dem ganzen Cast gewesen, denn die spielt bei mehreren Serien mit und ist für ihren letzten Langspielfilm schon mit einem Preis ausgezeichnet worden und auch für ihre Rolle in Dänemark ist sie schon für mehrere Preise nominiert worden. Gucken wir mal, was dabei rauskommt.